Wir sind lebendigere und wahrhaftigere Geschöpfe der sterblichen Welt als alle anderen. Manfred von Karstein.
Höret, höret und damit hallo zur Folge 20 des Altdorfer Herolds. Ich bin Paul und heute sind wir wieder in Originalbesetzung mit Nils.
Heurika.
Und Jeremy.
Tülü.
Ja, schön, dass ihr da seid und auch schön an unsere Hörerin, dass ihr uns mal wieder hört. Wir reden heute mit euch über den Schrecken der Nacht, die Vampire. Und beginnen werden wir vermutlich mit dem ersten von zwei Teilen, vielleicht werden es auch mehr.
Ja, doch zuerst, wie immer, soll es natürlich um unseren Hobby-Progress gehen und da interessiert mich jetzt natürlich brennend nach meiner langen Enthaltsamkeit hier. Was habt ihr die letzten Wochen so verbrochen am Maltisch oder Basteltisch?
Ja, J-Boy, fang noch mal an.
Viel, ja. Also ich hab's ja, glaube ich, jetzt schon zigmal gesagt, Nico und ich, 2500 Punkte Schlacht, yada yada, Old World. Und da bin ich ja fleißig am Skaven bemalen und es nähert sich dem Ende, würde ich mal sagen. Also ich glaube, ich habe jetzt noch 40 Figuren, die ich bemalen muss, von 170. Also es wird langsam. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nochmal Giftwindkrieger bemalt und boah, was war das davor? Achso, 20 Riesenratten und davor die Warblitz-Kanone. Und jetzt habe ich also alles Große durch und jetzt kommen eigentlich nur noch Waffenteams, nochmal 20 Clanratten, dann kommen nochmal ein paar Sturmratten, dann kommen nochmal ein paar Gossenläufer und dann war es das, glaube ich.
Crazy.
Ja, also es geht gut voran tatsächlich. Ich habe auch mir zusätzlich eigentlich, wir waren uns noch nicht so sicher, auf was wir spielen wollen. Deswegen habe ich Platten geholt und Rasen und mir ganz viel Zeug geholt, um mir eine Platte zu bauen, die ich aber so oder so baue. Vermutlich werden wir aber das Spiel auf einer Matte spielen, weil Nico Gelände besorgt hat. Der besorgt ja das ganze Gelände für unser Spiel und der ist so in Richtung Chaos-Zwerge-Gebiet und mit Eisenbahntrassen und irgendwelchen, weiß ich nicht, Eisenbahnen, die da von Sklaven geleitet werden und wo der Warpstein transportiert wird. Und da wird es auch in unserer Schlacht drum gehen, dass er gerne seinen Warpstein behalten möchte aus seinen Sklavenminen, um den zu veräußern. Und ich möchte den gerne selber für mich haben, um den zu schnupfen wahrscheinlich. Oder irgendwelche Fleischklumpen daraus zu formen.
Klingt so ein bisschen wie so ein Bandenkrieg in Südamerika.
Ja, ein bisschen schon.
Ja, nur ein bisschen. Aber ich finde, es klingt erstmal ziemlich geil. Weil Nico hatte mir letztens auch schon erzählt, dass ihr eure Punkte aufgestockt habt für eure Schlacht und dass es für ihn wohl ja eigentlich nicht wirklich was verändert hat, aber du musstest jetzt irgendwie 50 Modelle mehr bemalen. Ist das richtig?
Ja, ja, genau. Da habe ich auch ein bisschen geweint. Wir sind von 2000 auf 2500 Punkte gegangen und das heißt für Nico wahrscheinlich 3 Modelle mehr und für mich hat es knapp 50 Modelle mehr bedeutet.
Scheiße. Ja, da muss man richtig Bock drauf haben.
Die große Frage ist ja jetzt auch, was machst du danach?
Wahrscheinlich wie wenn man so eine gute Serie geguckt hat und dann ist sie zu Ende. Dann werde ich mich erstmal sehr leer fühlen.
Hörst du im Hobby auf.
Ja, ich habe es durchgespielt. Ciao. Danach werde ich wahrscheinlich Old World, also Skaven, erstmal so 2 Monate wieder bleiben lassen und werde meine Horus Heresy Sachen wieder aufnehmen, weil ich den Michel ja dazu gebracht habe, sich die Horus Heresy 3.0 Box zu holen und sich Iron Warriors aufzubauen. Und dann muss ich die bauen, damit ich mit ihm spielen kann. Also muss ich meine Salamanders weiterbauen, so.
Ja, geil.
Stark.
Ja. Grabowski, was hast du gemacht?
Ich habe hier alles, was irgendwas mit Zukunft zu tun hat, also Sci-Fi, Grimdark-Gedöns und sowas, habe ich an den Nagel gehängt hier, also temporär zumindest. Und bin richtig bei meinen Bretonen ausgerastet und habe die letzten Wochen gebaut und gemalt, was das Zeug hält und
schön.
Ohne Witz, da ist so viel passiert. Also ich habe das alles immer versucht, ja so halbwegs Batchpainting-mäßig anzugehen. Also dass ich halt immer so zum Beispiel die ganzen gelben Sachen halt, also die ganzen gelben Akzente, nenne ich es jetzt mal teilweise, habe ich halt alle mit der Airbrush irgendwie schon mal so gemacht. Das ist schon mal so alles so weit durch vorbereitet. Und jetzt geht's eigentlich daran, dass ich halt weitere Grundfarben draufkriege. Manche, also so wie meine Bogenschützen, die sind auch sogar schon fast fertig. Um kurz mal ein paar Zahlen zu sagen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich habe 20 Bogenschützen jetzt am Start, die fast fertig sind. Dann habe ich 20 Landsknechte, die auf einem guten Weg sind. Ich habe das Feldtrebuchet, was auch gut vorangeht. Ich habe 20 Ritter zu Fuß. Ich habe 9 fahrende Ritter, 3 Gralsritter, eine Zofe der Herrin, 3 Pegasusritter, ein Paladin zu Fuß, ein Paladin als Bannerträger zu Fuß und auf Pferd. Dann habe ich noch eine Truppe Knappen, dann noch eine Kommandoabteilung direkt mit dazu, den Herzog auf Königs-Pegasus, beziehungsweise Baron auf Königs-Pegasus in meinem Fall, habe ich mich für den entschieden, für diese Auswahl, und ansonsten Freisassen habe ich auch noch eine Handvoll berittene.
Klingt aber auch schon ab ein paar tausend Punkten, oder?
Ja.
Wahrscheinlich also, Ritter sind doch auch ziemlich teuer.
Das geht eigentlich, das ist alles, aber es ist überschaubar. Aber da kommt ein bisschen was zusammen. Genaue Punktzahl rechne ich dir sehr gerne zusammen nach der Aufnahme jetzt hier. Da bin ich noch nicht zugekommen, weil ich leicht den Überblick verloren habe, weil hier alles einfach nur voll steht mit Old World Krempel. Und mein Plan war es, alles, was ich habe, fertig zu bemalen, damit es halt spielbereit ist. Und also irgendwie habe ich da einen totalen Push gekriegt durch dich und Nico, dass ihr da so hart vorangeht mit euren Armee-Projekten.
Ja, es freut mich.
Ja, das, ey, ohne Witz, das hat mich halt total motiviert. Jetzt gerade geht's langsam los, Ende des Jahres, dass meine Fire Angels schon wieder winken für lieber Butt-Up. Und vielleicht werde ich mal ein bisschen jetzt da was machen, um so ein bisschen Pause da zu machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber Old World ist gerade bei mir das Ding, was gerade geht. Es macht doch einfach richtig Spaß, einfach mal was komplett anderes zu malen. Also jetzt nichts mit Boltern und so weiter und so fort. Halt, das ist schon ziemlich stark. Und die Motivation hört natürlich nicht auf. Ich hoffe, dass Paul jetzt auch gleich hier von seinem Fortschritt erzählen wird, weil der hat mich auch stark motiviert. Schon mal vorweg, ich finde das sehr toll, wie du dir deine Armee bemalt hast.
Danke, danke.
Sieht echt stark aus. Ja.
Finde ich auch echt cool.
Ja, dann kann ich ja auch davon direkt mal erzählen. Ich habe mich endlich überwunden. Ich habe ein Drittel meiner Kartei-Armee gebaut und ein Drittel auch komplett fertig angemalt. Ich habe 15 Jadekrieger mit Schwert und Schild angemalt. Eine Kanone mit Besatzung. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist. Die mit den Raketen. Und einen Sentinel. Und es muss nur noch der Sentinel fertig gebased werden. Sonst ist alles schon wirklich in trockenen Tüchern. Und ich habe mich der Einfachheit halber, ich habe ein bisschen gescheatet, ich habe mich für ein Terrakotta-Armee-Schema entschieden. Also die ganze Armee sieht aus wie Terrakotta-Krieger, aber mit leuchtenden Augen. Und als Kontrast habe ich bunte Blümchen auf die Bases gemacht. Und den Sentinel habe ich jetzt in Jade angemalt, weil es ja ein Jade-Sentinel ist. Man kann sich das ja im Armeebuch aussuchen. Je nachdem sind die dann ja besser oder schlechter. Und ich glaube, den zweiten möchte ich in Warpstone anmalen oder Obsidian. Muss ich mal schauen. Und ansonsten habe ich meine erste Necromunda-Gang komplett fertiggestellt. Corpse Grinder Kult. Und hatte auch schon mein erstes Spiel mit dem lieben Lukas. Das war auch richtig super. Jetzt bin ich auch motiviert, da nochmal eine Gruppe zu bauen. Ja, und sonst, ich habe noch ein paar Justerien für Sons of Horus Heresy fast fertig angemalt, ja.
Geil. Aber du baust dann direkt eine zweite Gruppe oder baust du die Corpse Grinder weiter aus?
Nee, die Corpse Grinder habe ich erstmal nur, um das Spiel zu lernen, gebaut. Die sind ja einfach, ne? Die sind halt wie World Eaters. Und ich habe da nicht so ein großes Interesse dran, die weiter auszubauen. Ich habe nicht großartig gekitbashed. Das mache ich eigentlich sehr ungern. Das war einfach nur, ja, zusammenbauen, anmalen.
Um reinzukommen.
Bisschen alternatives Schema habe ich mal gemacht. Aber jetzt habe ich halt Bock, irgendwie Outcasts oder wie auch immer die anderen heißen. Also es gibt so zwei Gangs, die man im Prinzip freibauen kann, miniaturagnostisch. Und Lukas und ich wollen eine kleine Kampagne starten.
Stark.
Da habe ich ein Kampagnenbuch, da kann man sozusagen einen Kreuzzug machen. Jede Gang kann sich einem Heiligen verschreiben. Da muss ich mir jetzt was Neues überlegen. Ich habe noch eine Jeans-Dealer-Truppe in Arbeit, aber die kann man dafür nicht benutzen. Ja, deswegen sammle ich gerade erstmal Ideen, was ich da mache, was da gut passt. Kador wäre ja so irgendwie ein bisschen lame, weil das ja ganz eindeutig ist. Ja, muss ich mal schauen. Ich habe da noch keine konkreten Ideen.
Also sind das dann so Heilige, die man selber erstellen muss, sage ich jetzt mal? Also dass du quasi so eine Glaubensrichtung oder wie auch immer aufbauen musst oder erarbeiten musst?
Leider nicht, oder beziehungsweise habe ich das noch nicht in den Regeln gefunden. Bisher gibt es da nur eine Auswahl von Heiligen mit so ein bisschen Story zu denen. Und wenn du deine Gang den verschreibst, dann kriegt deine Gang halt bestimmte Traits. So. Also das ist von irgendeinem Heiligen der Waffen zu irgendeinem komischen Rattentypen. Fand ich sogar ganz interessant. Da kann man viele Bits von den aktuellen AOS-Vampiren nehmen. Die haben ja auch ganz viel mit Ratten. Das wäre irgendwie auch ganz cool. Mhm. Und vielleicht auch ein paar Skaven-Bits. Aber dann ist halt die Frage, wen nimmt man dafür? Also,
ja, klar.
Nehme ich da jetzt die Palanite Enforcers, irgendwie Bullen, die an Ratten glauben oder so? Keine Ahnung. Mal gucken.
Das wär natürlich auch geil. Aber das klingt schon mal cool. Das ist ja so ein bisschen wie die Chaos-Banner früher bei 40k.
Ja.
Die du halt also von den verschiedenen Göttern dann ausrüsten konntest. Ja, ist doch geil sowas. Also ich habe sowas, also vom Prinzip her sowas immer gefeiert früher auch, wenn man die dann nochmal ein bisschen spezieller dann ausstatten konnte und dann halt anders spielen konnte. Ist ganz geil sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, total.
Und das große Ding ist natürlich auch, Lukas und der liebe Christian und ich haben uns für ein Heresy-Event angemeldet im nächsten Jahr bei Karl Marx und Griffin. Und da müssen wir 3000 Punkte stellen plus 1750 Punkte so ein Mortales. Da müssen wir jetzt halt einfach ein bisschen ranklotzen. Und deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit nebenbei noch Sons of Horus anmalen. Ja, und ich habe mich irgendwie überreden lassen, die dritte Edition zu spielen. Ich hatte eigentlich gar keine Lust drauf, aber für das Event werde ich es machen. Die Armee-Erstellung ist auf jeden Fall sehr nervig. Also.
Ah, okay, schade.
Ja.
Aber an sich wird es ja bestimmt ein geiles Event.
Ja, das glaube ich auch. Das Event wird bestimmt cool. Und dann muss man halt einen sauren Apfel beißen.
Ja, vielleicht macht's ja auch Spaß.
Ich werde ja als mentaler Support mitreisen auf jeden
genau.
Fall, wenn das soweit ist.
Gut, also kann man von Pauls Corpse-Grindern direkt zu unserem heutigen Thema überleiten, weil Corpse...
Lol.
Denn Vampire sind ja auch Corpses.
Du bist der König der Überleitung.
Ja, so halb, ne? Ein Vampir, oder sagen wir eher der Vampir, ist ein untotes, parasitäres Wesen, das von einem anderen Vampir erschaffen wurde. Vampire bezeichnen sich selbst als Kinder Nagashs, Meister der Nacht, Blutbefleckte, Erweckte oder Unsterbliche. In den verschiedenen Regionen in der Warhammer-Welt gibt es auch verschiedene Bezeichnungen für Vampire. Zum Beispiel in Bretonia, Nosferatu, habe ich noch nie gehört.
Ist mir völlig unbekannt.
Wieder mal.
Was ganz Eigenes, das ist wieder geil.
In Kislev die Upiri, in Estalia Vampiri, in Großkartei die Yangshi, das bedeutet übersetzt Leichengeist. In der Goblin-Sprache sind es die Bluttrinker und in Kasalit, ich glaube, das ist die Zwergensprache, ne?
Ja.
Das ist Zanguzas, das bedeutet übersetzt die Bluttrinker. Und Vampire gelten als die wahren Meister der Untoten. Denn trotz ihres Fluchs, wahrscheinlich würden es manche auch als Segen bezeichnen, behalten sie einen Großteil ihrer ursprünglichen Intelligenz, Persönlichkeit und Fähigkeit samt ihrem Ehrgeiz und ihren Begierden. Also im Gegensatz zu wiedererweckten Toten wie Skelettkriegern oder Zombies. Und gerade ihre Unsterblichkeit macht sie so gefährlich, weil sie über Jahrhunderte hinweg ihre Fertigkeiten perfektionieren und ihre Pläne bis ins Detail ausarbeiten können. Ist natürlich, wenn du jahrhundertelang Übung hast, dann bist du gut da drin. Ein einheitliches Aussehen haben Vampire aber nicht, abgesehen davon, dass sie meist eben menschenähnliche Proportionen besitzen. Aus der Distanz können viele von den Vampiren als Menschen durchgehen und ihre unnatürliche Herkunft hinter Charme und magischer Täuschung verbergen. In Wahrheit sind es aber verwesene Leichname, die nur durch dunkle Magie zusammengehalten werden. Die Fassade zu wahren, dass sie eben nicht als verwesene Leichname durch die Gegend laufen, kostet einiges an Kraft und sobald ein Vampir unter Stress gerät oder wütend wird, bricht sie auf und sein wahres Gesicht kommt zum Vorschein.
Genau genommen sprechen wir heute mit euch aber nicht nur über Vampire als Geschöpfe, sondern auch als Fraktion und ihre Geschichte. In den Reichen der Sterblichen gilt Shish oder Shish?
Shish!
Ich glaube Shish. Shish! Ne? Shish! Als das eigentliche Ursprungs- und Machtzentrum der Vampire. Doch ihr Einfluss reicht längst in alle Reiche hinein. Jedes einzelne Reich hat dabei die dort ansässigen Vampir-Dynastien auf eigene Weise geformt. Also manche entwickelten sich zu besonders bestialischen Kreaturen, andere zu herausragenden Nekromanten oder ja, nahmen ganz eigene Prägungen halt an. Also nochmal was ganz eigenes Wildes halt so für sich. Die verschiedenen Blutlinien und Legionen beherrschen teils ausgedehnte Territorien wie Castinia oder Neferatia, während andere rastlos umherziehen oder ein nomadisches Dasein führen.
Um den Ursprung der Vampire ranken sich zahlreiche Mythen. Manche Legenden behaupten, wer sein Spiegelbild zu lange betrachtet, werde eines Tages von diesem getötet und ersetzt. Andere Erzählungen führen Vampirismus auf das Trinken von Blut oder Graberde zurück, auf fehlerhafte Bestattungen, übermäßige Stillen in der Kindheit oder gar auf Selbstmorde. Die tatsächlichen Ursprünge liegen jedoch ganz woanders. Vampire entstanden nämlich in der verfluchten Stadt Lamia im östlichen Rand des Landes der Toten, im Gebiet des einzigen Menschenreiches Nehekara. Dort griff man auf das verbotene Wissen des abtrünnigen Priesterkönigs Nagash zurück, so rund 1650 Jahre bevor Sigmar zum ersten Imperator der Menschen gekrönt wurde. Über die genauen Umstände dieser Ereignisse existieren allerdings zwei unterschiedliche Überlieferungen.
Die verbreitete Version Nagash, der ketzerische Priesterkönig der Stadt Khemri, hatte die Priester des Totenkults aus seinem Herrschaftsgebiet vertrieben. Unter ihnen befand sich auch Vzoran, der in die Stadt Lamia floh. Dort gewann er Zugang zum Hof und das Vertrauen der Prinzessin Neferate, die danach strebte, die Lehren der Totenkultpriester zu erlernen. Da sie aber eine Frau war, war ihr leider dieser Weg der Lehre verwehrt. Vzoran, in Wahrheit ein geheimer Agent Nagash, beeinflusste sie gezielt und bewegte sie dazu, die verbleibenden Schriften und Artefakte der nekromantischen Lehren Nagash zu bewahren, nachdem Neferatim zur Königin von Lamia geworden war. Er schürte ihre Neugier auf verbotene Magie und hetzte sie zugleich gegen all jene auf, die sich einst gegen den großen Nekromanten gestellt hatten. Angefangen bei ihrem eigenen Vater. Gemeinsam führten Vzoran und Neferatim düstere Experimente durch, um Unsterblichkeit zu erlangen, was auch sonst, ne? Und versuchten, das von Nagash entwickelte Elixier des Lebens zu perfektionieren. Doch ihnen fehlte sein tiefgehendes Wissen. Statt ewiges Leben zu schenken, verwandelte ihr Elixier die Trinkenden. Sie wurden zu parasitären Untoten und fortan vom Blut der Lebenden abhängig.
Ja, und was macht man natürlich dann, wenn man so ein Elixier versucht zu verbessern und es total verkackt? Man gibt die Version, die man selber hergestellt hat, an 10 Höflinge weiter. Dadurch sind dann eben die ersten 10 Höflinge zu den ersten Vampiren geworden. Das waren die sogenannten Erstgeborenen. Eins war auf jeden Fall klar, sie durften einander nicht töten, auch wenn Intrigen und Konkurrenzkämpfe den Hof prägten. Neferatims Macht wurde durch den Blutkult gestürzt, der den alten Totenkult abgelöst hat. Am Anfang versuchten die Vampire dann, ihre neue Existenz vor den Sterblichen geheim zu halten. Sie haben sich dann darauf beschränkt, Verbrecher und Gefangene zu verzehren, wurden dann aber immer gieriger und in Lamia wurden dann nachts ständig Sklaven geopfert. Außerdem haben fremde Besucher gesagt, dass Nagash offen als Gott verehrt wurde und seine Reliquien, Paläste und Tempel geschmückt haben. Die Lamias zogen sich dann immer mehr von den anderen reichen Nehekaras zurück, bis Vashanesh auftauchte, ein erfahrener Feldherr aus dem Gefolge Seteps von Khemri. Neferata gab ihm das letzte Elixier und hat ihn dann geheiratet, wie man das halt so macht. Und er war dann derjenige, der die Erstgeborenen neu organisiert hat, Aufgaben verteilt hat und Spionen in die Nachbarreiche geschickt hat, um Zwietracht zu säen und deren Zusammenhalt zu schwächen.
Lamias Schicksal hat sich erst mit dem Aufstieg von König Al-Qadisar gewendet. Der neue Herrscher von Khemri hat zum Heiligen Krieg gegen die Stadt und ihre bluttrinkenden Regenten aufgerufen. Die Untotenheere haben zwar geholfen, aber trotzdem konnten die Erstgeborenen die Menschen nicht aufhalten. Die Legende besagt, dass die sterbliche Bevölkerung, die sich gegen ihre untoten Herren erhob, die Tore öffnete und Lamia dem Feuer preisgab. Von den Erstgeborenen haben es nur 7 geschafft. Sie sind nach Nagashizar geflüchtet, wo Nagash seine Macht erneuert hatte und sie in seine wachsenden Legionen eingegliedert hat. Er hat ihnen größere Macht versprochen, ihnen Angst und Reue genommen und ihnen tiefere Geheimnisse der Nekromantie gelehrt. Außerdem hat er gesagt, dass er Lamia wieder aufbauen will. Vashanesh ist mit einem mächtigen Artefakt zum Heerführer gemacht worden und dann sind die Knochenflotten zu den Ruinen der Stadt aufgebrochen.
Aber Vashanesh hat schnell gecheckt, dass Nagash einfach nur alles Leben auslöschen will und selbst die Vampire nur als Mittel zum Zweck sieht. Um sich seiner Kontrolle zu entziehen, hat er sich im Kampf von Alkadizar töten lassen. Mit seinem Tod hat Nagash Bann gebrochen. Die meisten Erstgeborenen sind geflüchtet und nur Vsoran ist geblieben. Die meisten von Nagash Armee wurden vernichtet und der große Nekromant hat alle Vampire mit dem Fluch belegt, im Sonnenlicht zu vergehen. Damit sich die Vampirleute nicht wieder daneben benehmen, hat Nagash dann das Auge von Khemri gemacht. Das ist ein Artefakt, das die Vampire dem Willen seines Trägers unterwürfig macht. In seinen Heeren ersetzte er die Vampire als Befehlshaber durch die Morghasts. Das sind wiederkehrende Krieger, die früher mal die Herolde des Sonnengottes Ptra waren.
Die Epoche nach dem Fall Lamias wird als die Diaspora bezeichnet. In dieser Zeit verstreuten sich die meisten verbliebenen Vampire über ganz Malus, stets auf der Suche nach Orten, an denen ihr Fluch verborgen bleiben und sie unbehelligt existieren konnten. Während ihres Exils haben viele von ihnen versucht, eigene Machtbereiche aufzubauen, zum Beispiel das Reich des Strigos, was so eins der bekanntesten war, das auch vom erstgeborenen Ushoran gegründet wurde. Neferata hat es dann aber aus Missgunst vernichtet. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel das piratische Herrschaftsgebiet Luther Harkons in Lustria oder Forak Bloodytooth gescheiterter Versuch, die Strigoi auf die Ebene der Knochen wieder zu ein. Andere Vampire haben sich auf kleinere Gebiete beschränkt. Neferata hat die Silberzinne von den Zwergen erobert, während Valach Harkon den Ritterorden der Blutburg verdorben und unter seinen Einfluss gebracht hat.
Die wohl berühmteste Rückkehr der Vampire in der alten Welt hat mit Vlad von Karsteins Machtergreifung in der imperialen Provinz Sylvania angefangen. Dort hat er über 2 Jahrhunderte lang regiert, während das übrige Imperium im Niedergang versank. Er hat schließlich die gefürchteten Vampirkriege ausgelöst, aber am Ende haben Vlad, seine Nachfolger Konrad und dann noch Manfred von Karstein immer wieder versucht, das Imperium der Menschen zu beherrschen. Alle ihre Versuche wurden aber bisher gestoppt.
Die zweite bekannte Geschichte über die Entstehung der Vampire beginnt auch in dem alten nekaranischen Stadtstaat Lamia. Dessen Herrscher, Königin Neferata und ihr Bruder und Bruder und Gemahl Lamashizar waren Teil des Bündnisses, das Nagash zu Fall brachte. Hinter den Kulissen hatten sie aber einen Plan, um ihre Verbündeten zu hintergehen und das Geheimnis ewigen Lebens aus Nagash Hinterlassenschaft zu ergattern. Nach Nagash Niederlage vor Marak hat Lamashizar heimlich ein Bündnis mit Arkan dem Schwarzen, dem Schüler des großen Nekromanten, geschlossen. Der war bereit, dessen verbotenes Wissen preiszugeben. Zusammen sind sie zur Schwarzen Pyramide vorgedrungen, haben Nagash Bibliothek ausgeraubt und sich seine 9 Bücher der Nekromantie geschnappt. Als Arkan später versuchte, den König zu ermorden, wurde er überwältigt und als Gefangener nach Lamia gebracht. Dort hat Lamashizar die geraubten Schriften genutzt, um das Elixier des Lebens selbst herzustellen und Unsterblichkeit zu erlangen, was auch sonst. Er hatte Angst, dass er entdeckt wird und hat deshalb statt Menschen Tiere benutzt. Das hat zwar das Leben verlängert, aber nicht wirklich Unsterblichkeit gebracht.
Über diesen Stillstand war Neferata stinksauer, verständlicherweise, und machte sich deshalb eigene Pläne. Sie hatte sich heimlich mit Arkan verbündet und mit Hilfe seines Wissens ein neues Elixier auf Menschenblutbasis erschaffen. Mit diesem Versprechen hat sie es geschafft, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Der verratene König hat dann versucht, Neferata mit dem Gift einer Sphinx zu töten. Neferata starb nur deshalb nicht, weil Arkan verzweifelt versucht hat, sie mit Ritualen vor dem Gift zu schützen. Das Gift wurde dadurch aber noch stärker. Erst als Arkan ihr verseuchtes Blut entfernte und durch sein eigenes ersetzte, wendete er damit das Blatt. Neferata starb in dem Prozess, aber ist dann als noch mächtigere Untote wieder auferstanden und hat sich zum ersten echten Vampir entwickelt.
Der nekromantische Zirkel von Lamia hat dann vorgetäuscht, dass er untergeht und den Blutkult als Deckmantel für seine Machenschaften und seinen ständigen Blutdurst benutzt. Neferata hat dann die Stadt im Hintergrund geleitet, ihre Befehle durch sterbliche Nachfahren verkünden lassen und die nekaranischen Stadtstaaten gezielt gegeneinander ausgespielt. Lamia begann zu fallen, als Neferata versuchte, den Prinzen von Rasetra für sich zu gewinnen. Al-Qadisar hat sich aber als immun gegen ihr Verderbensexperiment herausgestellt und ist entkommen, als sie ihn zur untoten Existenz zwingen wollte. Neferatas geistiger Zustand verschlechterte sich zusehends und am Ende wandte sich sogar ihr eigener Hof gegen sie. Unter dem Zeichen des Zwillingsschweifskometen wurden Boten abgefangen, die Nagash in seiner Festung am Krüppelberg erreichen sollten. Scheiße.
Oh. Sind sehr viele Namen.
Al-Qadisar hat diese Schreiben als Beweis für die Verderbnis Lamias benutzt. Eine riesige Armee aus allen Priesterkönigen Neekaras ist daraufhin gegen die Stadt marschiert, hat sie eingenommen und komplett zerstört. Die Vampire, die überlebt haben, haben sich auf der ganzen Welt verteilt. Nur auf Soran ist nach Nagashisar gekommen, um dem unsterblichen König als einer seiner dunklen Fürsten zu dienen.
Und jetzt aktuell gibt es in der alten Welt 5 deutlich voneinander abgegrenzte Vampir-Dynastien, die jeweils auf einen der ursprünglichen Erstgeborenen zurückgehen, welche das Elixier des Lebens in Lamia getrunken haben. Diese Blutlinien haben alle ihre eigenen körperlichen und magischen Eigenschaften. Das beeinflusst, was sie erreichen wollen, wie sie mit Sterblichen umgehen und wie sie militärisch denken. Die gebundene Seele eines Erstgeborenen prägt die Vampire, die aus seiner Linie hervorgehen. Und sie übertragen bestimmte Wesenszüge und Neigungen. Aber Vampirblut ist formbar und nicht streng berechenbar. Es ist schon so, dass es eine klare Prägung hinterlässt, aber auch die Persönlichkeit und das frühere Leben eines Vampirs spielen eine maßgebliche Rolle dafür, wie er sich im Untod entwickelt.
So, dann sind wir jetzt im Aktuellen angekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist halt sehr schleppend, was man am Anfang so die Entwicklung von den Vampiren, was man da so hört. Aber rein für mich wird es jetzt auf jeden Fall interessanter. Denn die meisten Vampirgeschichten, die wir heute kennen, die handeln ja von Vampiren, die irgendwie blutsmäßig vermischt sind. Seit Lamia gefallen ist, wurde Blut oft weitergegeben. Das geschah entweder, indem rivalisierende Vampire vernichtet wurden oder dadurch, dass Verbündete oder sich Liebende sich freiwillig entschieden, ihr Blut zu teilen. Und Nachkommen solcher Verbindungen können Merkmale mehrerer ursprünglicher Blutlinien in sich vereinen, weil einfach alles ineinander fließt. Und egal, was sonst passiert, in der Welt der Vampire spielen Blutlinien nach wie vor eine ziemlich zentrale Rolle. Und zwar nicht nur bei der Herkunft, sondern auch für die sozialen Ordnungssysteme, die bestimmen, wer ein Vampir ist und wie Vampire sich verhalten. Ein Vampir aus der Linie der Karsteins zum Beispiel wird von anderen Blutlinien oft abgelehnt. Hinweise auf verdünntes oder unreines, in Anführungsstrichen, Blut werden oft genutzt, um Außenseiter zu diskreditieren. Und wenn jemand direkt von einem der Erstgeborenen abstammt, gilt das als Zeichen von Einfluss und hohem Rang.
Zwischen Vampiren unterschiedlicher Blutlinien sind Bündnisse eher selten und meistens von Misstrauen geprägt. Strigoi sind so ziemlich die letzten, die man treffen will. Nekrais halten ihre Artgenossen für Abtrünnige. Blood Dragons können die Lamians nicht ausstehen und die wiederum mögen die von Karsteins überhaupt nicht. Die Familie von Karsteins ist die bekannteste Vampirfamilie der alten Welt und eng mit Sylvania verbunden. Sie sagen, sie stammen von Vashanesh direkt ab, dem ehemaligen König von Lamia und obersten Feldherrn der Vampire im Namen Nagash. Viele Teile ihrer frühen Geschichte sind leider verloren, vor allem die Zeit zwischen Vashanesh-Verwandlung und dem Auftreten Vlads von Karstein. Manche Legenden setzen sogar beide gleich, Stolz, Machtstreben und ein ausgeprägter Herrschaftswille. Das sind die Eigenschaften dieser Blutlinie. Sie hat sogar Einfluss auf Tiere.
Die Lamians sind die Erben Neferatas und bestehen fast nur aus weiblichen Vampiren. Und die sind echte Meisterinnen der Manipulation und der Intrige, deren Spezialität ist, sich unauffällig in sterbliche Gesellschaften einzuschleusen und dann diese aus dem Hintergrund zu lenken. Die Skills von denen liegen sozusagen einfach in der Verführung und der geistigen Beeinflussung. Die Nekraich sind die Nachfahren von Vesoran und leben abgeschottet als Gelehrte des Untodes. Ihre Existenz ist komplett der Nekromantie gewidmet, was sie oft entstellt und monströs erscheinen lässt. Alles andere als die Erweiterung ihres magischen Wissens ist ihnen gleichgültig. Die Kacknerds.
Die Blood Dragons sind die kampfstärkste aller Vampirlinien. Die Erben Apurash sind voll auf Kampfkunst spezialisiert und wollen durch Disziplin und Krieg ihre Grenzen als Untote, insbesondere ihren Blutdurst, überwinden. Viele von ihnen entscheiden sich für den Weg der Blutritter und widmen ihr Dasein komplett dem Kampf. Die Strigoi sind sowas wie die reinste Vampirfamilie. Sie stammen von Ushuran, der mal ein mächtiges Reich gegründet hat, das später von Orks vernichtet wurde, ab. Die Strigoi wurden verstreut und geächtet und sind zu wilden Monstern geworden. Viele von ihnen sind im Wahnsinn verfallen, leben in Erinnerungen an vergangene Größe oder Sinn auf Rache an jenen, die sie verrieten. Ihre Stärke liegt weniger in der Technik als in ihrer rohen Kraft und unbändigen Wut. Es gibt aber auch Legenden über noch mehr Blutlinien. Es gibt da Geschichten aus dem fernen Osten über jadeblütige Vampire, die angeblich von Harak-Te abstammen, einem Erstgeborenen aus dem untergegangenen Lamia.
Nun wollen wir noch einmal auf die Verbreitung der Vampire in der alten Welt eingehen. Das Bild der Vampire im Imperium hängt bis heute eng mit den Vampirkriegen zusammen, die Vlad von Karstein und seine Nachfolger während der dunklen Zeitalter geführt haben. Seitdem gelten Vampire in den Augen der normalen Leute als Ungeheuer, egal welche Blutlinie sie haben oder was sie wollen. Die Kulte Sigmas und Mors sehen sie als seelenlose Bestien, deren bloße Existenz den Göttern ein Greuel ist. Es gibt da eine Ausnahme. Literarische Werke wie die von Detlef Sirek, der Dichter, stellt Vampire in seiner Romantik ziemlich treffend dar, aber das wird ja oft verspottet. In Sylvania weiß man mehr über Vampire. Zwischen der sterblichen Aristokratie und den Vampiren gibt es so eine Art stilles Abkommen, kann man sagen. Die Vampirseite will sich nicht noch einmal mit den Lebenden messen, bevor sie die Aufmerksamkeit und den Zorn des Imperiums auf die Region lenken. In Altdorf ist es bekannt, dass sich Vampire im Gasthaus zum zunehmenden Mond treffen, wo sich Neugierige und Besessene freiwillig mit ihnen treffen.
So Gegner wie Estalia haben immer noch Probleme mit Vampiren. Die Menschen dort hassen die Untoten einfach. Und die Stadtstaaten Tileas scheinen von größeren vampirischen Umtrieben verschont geblieben zu sein, auch wenn vereinzelte Strigoi-Nester bekannt sind. Aber Estalia und Tilea haben ja auch andere Probleme, zum Beispiel menschengroße Ratten. Aber naja, vielleicht liegt das in Tilea aber auch am starken Einfluss des Morkuls, der da besonders präsent ist und seine großen Versammlungen in Lucini abhält. Die politischen Intrigen könnten den Vampiren aber auch ideale Bedingungen bieten, um unentdeckt aus den Schatten herauszuwirken. Die Bauern in Bretonia glauben viel, aber wenn es um Vampire geht, sind sie sich einig, das ist einfach nur unheimlich. Wie es in sylvanischen Bräuchen üblich ist, werden Tote dort manchmal mit dem Gesicht nach unten begraben oder mit Knoblauch und getrockneten Krähenfüßen versehen. Das soll dann verhindern, dass sie aus dem Grab zurückkommen. Bretonia war auch die Heimat des berüchtigsten Blutdrachen des Roten Herzogs, der Aquitanien verwüstete. Es gibt Gerüchte über weitere Blutritter in abgelegenen Dörfern und Wäldern. Fahrende Ritter sehen diese Gegner oft als ehrenwerte, tragische Gestalten, eine romantische Verklärung, die die brutale Realität ihres Wesens verschleiert. Die höfische Kultur des bretonischen Adels macht ihn zudem anfällig für die Manipulation der Lamians, die den Hochadel ebenso geschickt unterwandert haben wie jenen des Imperiums.
In Kislev sind die Vampire meistens sowas wie die degenerierten Bestien. Sie sind so gefährlich wie Tiere. Der Volksglaube sagt, dass man Chesnochnaya, einen Knoblauchwodka, regelmäßig trinken soll, um sich vor Krankheiten zu schützen. Weil die meisten Menschen nicht wussten, dass Vampirismus auch eine verführerische Seite hat, konnte die Zarin Katharina der Blutigen selbst nach ihrer Verwandlung an der Macht bleiben. Da Kislev eine lange Tradition mächtiger Eismagierinnen hat, kam ihre Herrschaft nicht überraschend. Erst als die Bojaren checkten, dass einige unsterbliche Herrscherinnen ihre eigenen Aufstiegschancen zunichte machte, formierte sich Widerstand. Die Regentschaft wurde schließlich von einer Allianz unter der Führung von Pavel beendet. Ihr eingefrorener Leichnam wird noch immer im Frostplatz zur Abschreckung ausgestellt. In anderen Ländern ist das Wissen über Nekromantie weniger tabuisiert. Deshalb können Vampire dort schwerer Fuß fassen. Nur die Blood Dragons halten sich in der westlichen Wüste auf. Die Völker von Norska und Albion hatten bislang wenig Kontakt mit Vampiren. Möglicherweise wegen deren Scheu vor fließendem Wasser. Aber auch in Lustria haben sie inzwischen Angst vor dem Vampirfürsten Lufor Harkon und seinen Zombie-Piraten an der sogenannten Vampirküste.
Elfen sehen Vampire als weiteren Beweis für die spirituelle Schwäche der Menschen. Elfen sind ja sowieso ziemlich langlebig. Deshalb erscheint ihnen der Griff zur dunklen Magie, um ihr Leben zu verlängern, irgendwie unnatürlich. Die Geisterläufer sehen Vampire als monströse Bedrohung, die ohne Gnade ausgelöscht werden müsse. Für Vampire sind Zwerge und ihr Blut eher uninteressant, weil sie es als fade und unappetitlich empfinden. Die stelle ich mir auch ein bisschen zäh vor. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich auch viel Alkohol drin.
Ist wahrscheinlich auch viel Alkohol drin, sehr, sehr, sehr dünn. Auf jeden Fall. Deshalb meiden sie Zwerge in der Regel. Die Zwerge sind immer noch stinksauer auf Neferata. Sie nennen sie Königin des Bösen, weil sie ihnen in einer einzigen Nacht die Silberzinne weggenommen hat. Immer wieder haben Zwerge ihren menschlichen Verbündeten im Kampf gegen die Vampirfürsten geholfen. Zum Beispiel in der Schlacht von Hael Fenn gegen Manfred von Karstein.
Sylvania hat viele Warpstein-Vorkommen, deshalb wollen Skaven da unbedingt hin, was ich vollkommen unterstützenswert finde. Aber all ihre Versuche, das Gebiet zu infiltrieren, scheitern. Sogar die Elite-Assassinen von Clan Eshin gehen den Wäldern aus dem Weg, weil sie Angst haben. Die große Seuche von 1111 im imperialen Kalender wurde nicht durch Mandred Skaven-Töter gestoppt, sondern auch durch Untote aus Sylvanias Gräbern, die sich gegen die Rattenmenschen erhoben haben. Die Chaosmächte stehen Vampiren eher skeptisch gegenüber. Kornanhänger sehen sie als Diebe des Blutes ihres Gottes. Und die Jünger von Nurgle finden es daneben, dass sie so resistent gegen Krankheiten sind. Für Tsinch sind Vampire Wesen des Stillstands, die sich nicht gern verändern. Manche Vampire leben in vollen Zügen, aber Slanischs Kultisten sind sie zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Vampire können dem Chaos und dem Untergang der Menschheit nichts abgewinnen. Sie sind genauso von chaotischen Symbolen verletzt wie von heiligen Zeichen. Deshalb stehen sie dem Chaos eher feindlich gegenüber und haben sich oft heimlich an die Seite der Menschen gestellt. Für uns Sterbliche mag es vielleicht seltsam erscheinen, aber Chaos und Vampire sind natürliche Gegenspieler. Ein passendes Zitat dazu von einem Kornanhänger: Blut für den Blutgott, nicht zum Trinken.
Ja, und damit kommen wir erstmal zum Ende unserer heutigen Folge über die Vampire. Nächste Folge machen wir dann weiter. Aber ihr merkt, es ist so viel Lore dazu, das schaffen wir einfach nicht in eine Folge zu packen. Und jetzt würden wir mal übergehen zu unserer neuen Rubrik der Seitengasse.
Was für ein Thema wollen wir denn heute besprechen?
Du hast da doch dir was Schönes überlegt, Jeremy.
Ja, das stimmt.
Das ist schön, dass du trotzdem fragst.
Ja, das ist reine Höflichkeit. Also ich hatte mir überlegt, da wir über Vampire und Untote sprechen, was denn so eure Lieblingsvampirmedien sind oder was ihr interessant findet, wie Vampire in verschiedenen Medien dargestellt werden. Ich könnte da zum Beispiel einen Anfang machen mit einer Hörbuchreihe, die ich mal gehört habe, von, ich glaube, Brian Lumley. Ah, wie hieß sie? Necropolis, irgendwas. Mir fällt es gleich bestimmt wieder ein, die sich über mehrere Hörbücher oder halt Bücher zieht und wo es anfängt mit Vampiren, ich glaube, im Kalten Krieg und dann mit russischen Experimenten an Vampiren und dann wird das ganz abgefahren mit anderen Dimensionsportalen, wo die Vampire eigentlich herkommen, denn da sind Vampire auch nicht wie Vampire halt, irgendwelche humanoiden Monster, die Blut saugen und dann wird jemand anders Vampir, sondern da sind das im Endeffekt wie so kleine, ich habe mir die immer vorgestellt, wie so kleine Facehugger, das sind die eigentlichen Vampire, die auch gar nicht so viel drauf haben, aber die sich parasitär in Menschen reinfressen und dadurch werden die Menschen halt zu diesen klassischen blutsaugenden Vampiren mit Superstärke und Schnelligkeit und schieß mich tot. Und da ist es zum Beispiel dann auch, dass in dieser, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig hin, weil das auch schon Jahre her ist, da ich das gehört habe. Aber da ist es dann auch, dass sie halt irgendwann in diese andere Dimension gehen, wo die Vampire eigentlich herkommen. Und da ist das dann auch so ein ganzer Planet, wo dann so nomadische, menschliche Sklavenvölker durch Wüsten ziehen. Und auf Bergen sind dann diese riesigen Burgruinen, wo dann die Vampire leben und über die herrschen und sich immer wieder welche holen, um die zu infizieren oder auszusaugen und so. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut, weil es mal ein anderer Take war mit Vampiren.
Das klingt total wie The Strain. Das ist so eine Vampir-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, da habe ich die erste Staffel mal angefangen, aber dann irgendwann abgebrochen, weil ich nicht mehr so drin war.
Ja, die ist auch so ein bisschen trashig, aber eigentlich ganz geil, wenn man die durchzieht. Die spielt heutzutage und da ist Vampirismus halt auch so ein bisschen so ein Virus-mäßig. Also ich spoiler jetzt, Achtung. Das geht halt total ab und im Endeffekt ist dann, ich glaube, der Chef ist Dracula oder Nosferatu oder so, irgend so ein Vampirchef und der übernimmt dann im Prinzip die Herrschaft über die USA und baut dann da einfach KZs für Menschen, so um halt so deren Blut zu farmen und so. Es wird halt richtig, richtig crazy. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, sehr interessant.
Hast du das nur noch am Schirm mit, dass da dieser riesige uralte Sarg dann an diesem Flughafen gefunden wird und nebenbei irgendwie Leute gefunden werden, die ausgesaugt wurden. Aber ich habe das nicht so weit geguckt.
Ja, lohnt. Kombiniere mal 10 mal 1 und 1 zusammen. Ja, das hat bestimmt nichts mit dem Sarg zu tun hier, Freunde. Gar keinen Fall. Ja, ich finde, das ist ein ziemlich cooles Thema, was du da mitgebracht hast. Da würde ich jetzt mal direkt hier von meiner Seite aus mal reingehen. Ich finde, das also kann schnell schwierig werden, weil Thema Vampire ist ja ein sehr popkulturelles Ding auf jeden Fall. Was ich sehr interessant fand, jetzt auch so ein Trash-Film halt, den ich jetzt hier mal vorziehe, so, aber da fand ich halt auch die Sicht auf die Vampire sehr interessant, ähnlich wie bei dem, was du eben erzählt hast, Jeremy. Kennt ihr den Film Priest? Habt ihr den vielleicht mal gesehen? Der ist, glaube ich, aus den 2010ern irgendwie so.
Ja, ganz kurz nur mal gesehen. Das war so ein Film, der lief immer und dann hat man den Anfang geguckt und dann bin ich irgendwann pennen gegangen.
Ja, genau. Und ich habe es irgendwann mal durchgezogen, den mal ganz zu gucken halt, so aus so auf einen Sonntagnachmittag irgendwie. Und da, was ich ganz interessant fand, also muss man sich am besten einfach mal selber angucken, den Streifen so. Ich fand aber die Darstellung der Vampire ganz interessant, so tatsächlich, dass das halt keine hübschen Humanoiden quasi, ne, so wie du ja eben auch schon gesagt hattest, Wesen sind, die da dargestellt werden, sondern wirkliche Monster, die halt in so, ja, muss man sich ein bisschen vorstellen, vom Prinzip her wie so ein Bienenstock quasi leben, die in so Höhlen halt quasi leben und dann nachts rauskommen und irgendwie Leute wegsnacken. Und die Menschen, die halt infiziert werden von diesen Vampiren, werden halt so zu Ghulen halt, die auch in so Ghettos leben quasi. Also die sind von der Welt so, also ausgestoßen halt, von der Menschheit oder von der menschlichen Bevölkerung so an sich. Und da fand ich aber die, also ist auch ziemlicher Trash am Ende des Tages natürlich, aber ich fand die Darstellung da ganz interessant mal, weil das zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, mal was ganz anderes gewesen ist. Oder was relativ anderes gewesen ist, dass es halt wirklich kein Wesen ist, mit dem du dich halt so unterhalten kannst und dann auf einmal hast du dann die Zähne im Hals oder so nach dem Motto halt, ne, so klassikermäßig.
Ja, ich fand das ja auch, jetzt wo wir über die verschiedenen Vampirarten gesprochen haben, hat mich das wieder an World of Darkness erinnert. Es ist ja dieses Pen-and-Paper-Universum, habe ich überhaupt keinen Plan von, aber das ist ja dieses, wo Werwölfe und Vampire in der, ich glaube, auch in der Jetztzeit leben. Und da gab es ja das Spiel Vampire the Masquerade, wo man auch am Anfang zu einem Vampir wurde und dann musste man sich für einen der Clans entscheiden, die halt auch alle verschiedene Fähigkeiten hatten. Und was halt cool war, die Clans waren natürlich, einer war super gut im Kämpfen, einer konnte dann auch wie so Lamia-Vampire, konnte dann halt Leute bezirzen und so. Aber es gab halt auch die, ich weiß nicht mehr, wie sie im Spiel hießen, aber es waren im Endeffekt die Strigol. Also du konntest mit den anderen Clans, warst du halt einfach ein blasser Typ mit spitzen Zähnen. So, und musstest halt einfach gucken, dass du Leute aussaugst in düsteren Ecken und nicht vor den Augen von allen. Mhm. Aber wenn du diese Strigol gespielt hast, dann warst du halt wirklich so ein Nosferatu-Vampir, der halt auch so scheiße aussah. Und dann konntest du das Spiel nicht normal weiterspielen, sondern du musstest dich halt in der Kanalisation fortbewegen und musst zu den Questgebern gehen. Und so, weil sobald du auf die Straße gegangen bist, sind die Leute halt komplett ausgeflippt, weil da so ein 2 Meter großer, langer Lulatsch stand, der halt aussah wie Nosferatu.
Ich glaube, da kommt auch bald ein zweiter Teil raus, kann das sein?
Ist jetzt schon, ist total gefloppt, weil es richtig scheiße sein soll. Weil es so 15 Jahre in der Entwicklung gefühlt war und 3 verschiedene Entwickler da irgendwie drangegangen sind. Und der erste Teil war ja ein sehr gutes Rollenspiel, aber leider verbuggt bis zum Ende, was ja fast unspielbar war, bis so Fanpatches rauskamen. Es war aber geil. Also du konntest halt mit jedem Vampir-Clan hast du ein anderes Spiel im Endeffekt erlebt. Es gab auch einen Vampir-Clan, die waren einfach verrückt. Also die waren einfach wahnsinnig. Und dann konntest du mit deinem, also hat dein Fernseher plötzlich mit dir geredet. Dann hast du irgendwie Fernsehen geguckt, dann hat der Moderator dich plötzlich voll gelabert und dann konntest du dich mit dem unterhalten oder hast dich mit dem Stoppschild unterhalten.
Geil. Okay, wild.
Es ist ein gutes Spiel.
Und ja, ja.
Zwei der gruseligsten Level in Videospielen, die ich bis jetzt gespielt habe. Wenn ich sage Vampire the Masquerade und das, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Hotel. Jeder, der es gespielt hat, weiß sofort, was ich meine. Da scheißt man sich richtig in die Hose.
Geil. Ich finde auch, ihr kennt ja alle Hellboy wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Und der Macher Mike Mignola, der hat noch ein anderes Comic geschrieben. Das ist mein absolutes Lieblingscomic. Baltimore heißt das.
Baltimore? Und, wie die Stadt? Baltimore?
Genau.
Also,
und das geht okay. Um einen Vampirjäger, der halt Baltimore heißt. Mit einer fetten Harpune am Start. Und das spielt so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und es steigt so ein Vampirkönig auf, der so die Weltherrschaft übernehmen will. Und natürlich verbündet er sich mit den Nazis.
Natürlich.
Und dann gibt's so Nazi-Vampir-Hexen und all so ein Scheiß. Das ist richtig geil. Es kommt richtig viel cooler Kram vor. Genau wie bei Hellboy. Ne, ganz viel Folklore und so. Deswegen super, super Comic. Gibt's auch ein Buch zu und auch noch so ein Extended Comic Universe, also so ein paar andere Comics dazu, die aus der Sicht von anderen Personen spielen sozusagen. Kann ich echt sehr empfehlen. Und
ja, ich habe es gerade mal gesucht hier. Sollte dir ins Wort falle. Der sieht ja richtig stark aus. Der hat ja sogar ein Holzbein, Alter.
Ja, normal.
Junge, Alter, Harpune auf dem Rücken, Säbel in der einen Hand, Axt in der anderen Hand und ein Holzbein. Und er hackt einfach hier Nazi-Zombies auseinander. Geil.
Oh ja, ich sehe es gerade.
Ich bin Fan.
Ja, also sehr empfehlenswert. Ich glaube, das Comic ist nicht so einfach zu bekommen, aber wenn man da mal die Finger rankriegt, holt euch das. Sind nur 2 Bände, aber so 2 richtig dicke, wie so eine Bibel.
Ja.
Richtig gut.
Ah, Dark ist von Dark Horse. Da hab ich, machen eh gut Comics. Habe ich früher auch immer die Alien vs. Predator Comics von gelesen. Ja.
Und ich glaube, mein Lieblingsvampirfilm ist zum einen natürlich der klassische Dracula von Bram Stoker. Der ist halt so oldschool. Mhm. Das Buch ist auch einfach geil.
Ja, und auf jeden Fall.
30 Days of Night. Finde ich super geil mit Vampiren in Alaska, wo die Sonne nicht aufgeht. Da hat man ja irgendwie schlechte Karten. Und dazu gibt es einfach einen Spin-off-Comic mit Akte X, also X-Files, wo halt Mulder und Scully sowas untersuchen. Also das passt auch einfach richtig gut zusammen. Also ist echt super.
Stark.
Ja, aber 30 Days of Night ist auch echt ein guter Film.
Was sind denn eure Lieblingsvampire? Also so von der Art her.
Boah, schwierig.
Also für mich der gruseligste, ich glaube, ich habe den Film auch erst einmal gesehen, aber ich habe halt als Kind immer schon die Bilder gesehen und der gruseligste Vampir war für mich immer dieser Max Schreck Nosferatu mit diesen langen Händen, der halt einfach so komisch in der Tür steht und einen beobachtet und so. Das fand ich immer super creepy. Also ich stehe halt überhaupt nicht so auf diese aristokratischen Tüdelü, ich trinke Blut statt Rotwein, Vampire.
Ich trinke Blut statt Rotwein.
Ja, bei Nosferatu muss ich immer an die SpongeBob-Folge denken. Nosferatu.
Ja. Ja. Ja, aber ich finde schon, also so dieses, ja, aber das ist halt allgemein das bei mir. Ich finde halt dieses Humanoide mit so langen Gliedmaßen und so langen Fingern und so, das löst bei mir immer so ein Unbehagen aus.
Ja, also ich muss ja sagen, ich fand lange als Kind, Sir Christopher Lee als Dracula extrem gruselig, weil ich den Film mal als Kind gesehen habe. So, also keine Ahnung,
den klassischen
6 oder 7 Mantel. Oder so. Weiß ich nicht, den fand ich krass irgendwie. Mein größerer Bruder hat den Film geguckt und ja, wie das dann halt so ist, ne, keine Ahnung. Und den fand ich echt heftig, weil er einfach so, ja, war einfach krass, hat sich bei mir so eingebrannt. Und der sieht natürlich auch generell finster aus. Also er sah ja vom Gesicht her sehr finster aus, finde ich. Also konnte er böse aussehen. Der wurde dann aber irgendwann abgelöst von Gary Oldman. So, ja, fand ich irgendwie beeindruckend. Also Gary Oldman generell so als...
Gary Oldman eh krasser
als Schauspieler. Ja, ja. Und den als Dracula, den, also fand ich echt sehr stabil, muss ich sagen.
Also bei dem Film, das eigentlich finden das immer alle am lächerlichsten, aber den finde ich tatsächlich auch am gruseligsten, wenn er dieser komischen Frisur und seinem Schlafanzug
dadurch. Ja, 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 das ist halt genau das Ding mit diesen ultralangen Fingernägeln und so und dann, wenn er da so auf der Treppe da rumcreepen ist und sowas und dann dem hier, wie hieß er nochmal, Parker? Nee, Harker, ne?
Harker, Jonathan Harker.
Genau, ihm da das Blut ablutscht quasi vom Weg, so, oh, nichts verschwenden hier und wo er sich da geschnitten hat und sowas.
Hab ich leider nie auf Englisch gesehen, soll ja wahnsinnig witzig sein, wie wie heißt der nochmal, der Schauspieler von Jonathan Harker?
Keanu Reeves.
Auf jeden Fall soll der Keanu Reeves, ja, soll genau. Wahnsinnig schlecht versuchen, einen britischen Akzent nachzumachen. Würde ich gerne mal hören, habe ich mir nie angeguckt. Soll wohl für viele Leute wirklich so ein Dealbreaker sein, dass sie sagen, boah, kann ich nicht gucken.
Okay. Habt ihr eigentlich diesen neuen Nosferatu gesehen vom letzten Jahr oder diesen Jahr oder wann der war?
Nee, noch nicht.
Nee, wollte ich die ganze Zeit, aber hab ich dann irgendwie immer so vor mir hergeschoben, weil ich auch immer das Gefühl habe, das ist so ein schwerer, anstrengender Film und dann bin ich meistens so, nee, dann gucke ich lieber irgendwas.
Also den kann man,
das ist nur eine Stunde.
Kann man gut weggucken, so fand ich. Ich habe den letztens mit Dani geguckt und den Nosferatu, der da halt gezeigt wird, der ist schon finster auf jeden Fall. Also der sieht schon hart aus.
Dicken Schnobi hat der, ne? Habe ich gehört.
Ja, ja, und generell, der also richtig, der sieht hart abgefuckt aus. Aber gut, ist halt auch die technischen Möglichkeiten unserer Zeit jetzt, also der aktuellen Zeit, sag ich mal, krass so. Und ich hatte mir danach nochmal so ein Making-of zu dem Make-up von diesem Vampir angesehen. Und das ist schon, also, schon gut in Szene gesetzt, würde ich sagen. Der sieht schon böse aus. Auf jeden Fall. Und guckt euch den an, der lohnt sich. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die da irgendwie nichts Gutes drüber sagen können, so von wegen Schrottfilm, was weiß ich was. Aber hat auf jeden Fall so seine Momente und so seine Szenen halt. Und Jeremy, du magst ja gerne Ratten. Für dich ist da mindestens eine Szene dabei, die dich fesseln könnte.
Ja, schön. Ja, ich wollte den eh nochmal gucken.
Ja, mach das mal.
Ich glaube, ich habe den auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil es ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber weil mir zu viele Horrorfilme in den letzten 5 Jahren immer, also da ist dann immer noch irgendeine Ebene drin, von wegen, das ist gar kein richtiges Monster, sondern das ist ein Trauma, was verarbeitet werden muss oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich hatte bei Dracula jetzt auch gehört, dass es da auch teilweise dann um im Endeffekt noch andere Themen als eigentlich Horror geht. Und ich bin irgendwie gerade so an dem Punkt, wo ich einfach auch mal wieder Horrorfilme sehen will, um ein gruseliges Monster zu sehen und nicht um irgendeine zweite Ebene da rein zu haben und zu überlegen, oh, wofür könnte das stehen und wofür könnte das stehen.
Ja gut, aber okay, in dem Fall, also als Horrorfilm würde ich den jetzt auch nicht zwingend sehen, tatsächlich.
Ja, ja. Ja, aber ich gucke mir ihn auf jeden Fall noch an. Also so ist das nicht. Gut. Hat noch jemand was zu dem Thema?
Nö.
Sonst würde ich den Sack jetzt zumachen. Ist ja auch spät.
Das stimmt.
Wir müssen alle arbeiten morgen, leider. Sonst wäre nur noch die Playlist übrig.
Ja. Ich würde mal anfangen.
Ja, gerne.
Ich habe mir ausgesucht von Erythrite Throne, einen Dungeon Synth Artist, der viel Vampire Stuff macht. Das Lied Crawling Shadow of the Vampire.
Okay. Das klingt, als würde es passen.
Ich glaube das auch. Klingt, als würde es passen. Wir gleich direkt mal reingehört. Dann mache ich weiter. Jeremy, ist das okay?
Ja, sicher.
Nice. Ich wähle dann den Künstler Grieft mit Nattens Pilgrim. Schwedisch für Nachtpilger. dachte, das ist auch vielleicht ein bisschen passend.
Mhm. Und ich nehme von Brian Reitzel den Titel Daybreak. Ist auch mehr so Hintergrund-Atmo-Gedudel, aber fand ich auch ganz passend.
Cool. Dann wünsche ich unseren Zuhörern frohe Weihnachten, frohes Fest, was auch immer ihr feiert oder wenn ihr nicht feiert, habt einfach eine schöne Winterzeit, guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Das ist ganz crazy, das zu sagen.
Schon. Ja.
Und wie immer, haut in die Kommentare bei Spotify Anregungen, Kritik, was auch immer. Folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns und haut rein.
Tschüss. Bis ins neue Jahr. Ciao.